Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 291 am 11. Oktober. Ich bin Philipp Glöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Glöckler. Nach den traurigen Bildern der letzten Tage sprechen wir ein bisschen über Startups und schauen uns die aktuellen Zahlen von About You an. Pip, ich bin sehr froh, dass ich am Wochenende nicht auf Twitter war. Wie war dein Medienkonsum so?
Also ich war eigentlich im Urlaub und natürlich verbringt man aber trotzdem ein bisschen mehr Zeit in Medien als sonst und ja, ist jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig natürlich, was so passiert ist.
Ich habe gestern eine Sprachnachricht von einem Freund erhalten, der gerade in Tel Aviv war, am Flughafen zurück nach Deutschland geflogen ist. Da habe ich schon Gänsehaut bekommen. Dann habe ich mir den Daily Podcast angehört, War in Israel, und ja, auch Gänsehaut. Ist so einer der Tage, an denen ich keine Lust habe aufzunehmen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich finde einen Vergleich ganz gut, um das Ausmaß, also das wird jetzt hier kein Podcast, keine Angst. Und ich werde jetzt nicht das Selbstverständliche erwähnen, so Thoughts and Prayers und so, das kann man sich auch woanders abholen. Ist, glaube ich, klar, dass man sowas niemandem gönnt und dann keiner der unschuldig Beteiligten da das verdient hat und man nicht in deren Situation sein möchte. Ich fand eins gut, um das zu verstehen, so gemessen, also Israel hat, glaube ich, so knapp 8 Millionen Einwohner oder so. Das heißt, gemessen an der Größe wäre das so, als wenn sagen 5000 Deutsche an einem Tag sterben würden. Also man kann das durchaus mit so einem 9-11 vergleichen von der Opferzahl. Das ist auch schon fast alles dazu. Aber ich will mich nicht so lange dazu einlassen. Was ich aber empfehlen würde, ist, es gibt zwei, also ich bin sowieso großer Fan des Formats mit offenen Karten, das auf Arte läuft. Und da gibt es zwei Folgen zum Nahost, also es gibt noch mehr ältere, also es gibt aber zwei relativ aktuelle Folgen zum Nahostkonflikt. Das eine ist so speziell über den Palästinenserstaat und warum das auch nicht funktioniert. Und das andere so über die Entstehung des Nahostkonflikts. Die sind beide jeweils 12 Minuten lang. Die würde ich uneingeschränkt empfehlen, um so ein bisschen den Hintergrund zu verstehen und wie vertragt das auch ist. Und das, obwohl wir natürlich auf der Seite der Demokratie und der Nicht-Barbaren sind, die Nicht-Menschen schänden, vergewaltigen, verschleppen und so weiter sind, ist natürlich trotzdem wichtig zu verstehen, was das Problem dort ist. Das würde ich sehr empfehlen. Ich halte es für relativ unparteiisch oder objektiv, wie das für das Format üblich ist, dargestellt. Und ansonsten wäre es, unterhaltsam ist vielleicht das falsche Wort, aber wer einen Zugang eher über eine Netflix-Serie finden kann, hast du Fauda geschaut. Mm-mm. Ist auf jeden Fall was, ich nicht unbedingt mit Kindern schauen würde auch, aber es ist eine, auch das hilft ein bisschen, glaube ich, ist aus israelischer Sicht, glaube ich, relativ klar gefilmt und geschrieben. Also es geht um ja Mitglieder so einer israelischen Spezialeinheit, die dann eben auch auf so einem vermeintlichen Feindesland operieren. Und dabei bekommt man eigentlich auch relativ viel mit über das Zusammenwirken von palästinensischer Autonomiebehörde, Hamas, Fatah, den verschiedenen Geheimdiensten, der IDF, also der israelischen Armee, der ständigen Bedrohungslage, warum schwer es mit Menschen zu bekämpfen oder zu neutralisieren, die im Zweifel gern als Märtyrer sterben. Deswegen, also es geht, glaube ich, über mehrere Staffeln sogar. Die werden zum Ende hin, glaube ich, nicht mehr deutlich besser, aber ich fand es trotzdem keine schlechte Serie, obwohl es jetzt wirklich keine seichte Abendunterhaltung ist oder so. Es ist Action mit einem relativ realistischen Hintergrund, glaube ich. Ich habe noch eine Frage an dich. Was hat Zelonis und die Hamas gemeinsam?
Ja, wahrscheinlich das gleiche Geldgeber.
Ja, genau. Also es gibt einen Artikel, der von The Hill, also das ist ja einigermaßen bekannt, dass der Iran die Hamas unterstützt und die Hisbollah relativ klar, aber auch Katar und Saudi-Arabien schaffen es natürlich nicht, sich da hinter Israel zu stehen, was wenig verwunderlich ist, weil sie das Land ja nicht anerkennen weiterhin. Ich zitiere mal aus dem Artikel von The Hill: The Qatari Foreign Ministry also blamed Israel for the violence. Jetzt das Zitat: The Ministry of Foreign Affairs holds Israel alone responsible for the current escalation due to this ongoing violations. Vielleicht ist Englisch auch, aber vielleicht haben sie es so geschrieben. of the rights of the Palestinian people, the latest of which is the repeated raids on the blessed Al-Aqsa Mosque under of the protection of Israeli police, the ministry said in a statement. Also, ich meine, es ist ein Fakt sozusagen, dass da immer wieder zu Provokationen kam, und die ganze Siedlungsproblematik kann man sich auch gut nochmal in den zwei Arte-Folgen dort zum Verständnis anschauen. Aber sagten da die Täter-Opfer-Umkehr zu machen, verbietet sich natürlich und ist vollkommen pietätlos. Und genau, aber das sollte man sich überlegen, wenn man mit Katar Geschäfte macht, sei es, ob man das Geld von der Qatari Investment Authority nimmt oder seine Fußball-Weltmeisterschaft da ausrichtet. Das ist eins der Länder, was sagen, nicht nur in der Lage, sich nicht in der Lage sieht, das zu verurteilen, sondern sagen, das mehr oder weniger aktiv fördert. Auch das wird in Fauda teilweise gezeigt, dass immer wieder Scheichs aus dem Nahen Osten die Menschen im Gazastreifen oder West, also insbesondere die, sagen, die Hamas-Aktivisten oder Terroristen unterstützen mit Geld. Und es ist ja relativ typisch, dass man zum Beispiel die Häuser der Familien angreift, weil das, wenn die Menschen sterben, ist ihnen halt egal, offenbar, ob sie leben oder sterben. Deswegen vergeltet Israel das teilweise, indem sie die Häuser der Familien quasi dem Erdboden gleich machen, weil man vermutlich glaubt, dass das vielleicht ein anderes Kalkül nochmal weckt. Aber die Familien werden wiederum dann oft mit dem Geld aus dem Ausland unterstützt, um sich neue Häuser zu kaufen oder wieder ein Leben zu bestreiten. Wie auch immer. Damit, glaube ich, genug sagen. Ich glaube, dass die beiden kurzen Episoden von mit offenen Karten wirklich ein guter Hintergrund ist für Leute, die das nicht oder noch nicht den Hintergrund fehlt. Ich fand das ganz interessant. Und ansonsten würde ich jedem auch durchaus raten, sich die Geschichte mal von beiden Seiten anhören, wie sagen, erzählen zu lassen. Das alles wird natürlich nicht in irgendeiner Art rechtfertigen, was jetzt passiert ist. Ich glaube trotzdem, es ist immer gut, sich beide Seiten anzuhören, dass hier in diesem Fall die Schuld nicht bei den Israelis liegt und dass, wenn es sozusagen Provokationen auf beiden Seiten gab, die ihnen ganz andere, also das eine sind Provokationen, das andere oder irgendwie Siedlungsversuche, aber das ist nicht das Gleiche, nicht vergleichbar und, mit dem barbarischen Verhalten, was man an den Tag gelegt hat. Von daher soll es nicht der Versuch sein, das gleich zu machen, und trotzdem, glaube ich, muss man nicht beide Seiten verstehen, aber man kann sich die Argumente mal zu Gemüte führen, und Palästinenser sind auch nicht gleich Hamas. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erkennen, obwohl leider die Mehrheit eben die gewählt hat, beziehungsweise die Hamas die Wahlen gewonnen hat. Ob die Mehrheit sie gewählt hat, weiß ich nicht. Dabei würde ich es belassen mit diesem letztlich eigentlich nur den Medientipp.
Warst du mal da?
Ich, wo? Im Westjordanland?
Israel? Oder?
Nee, ja. Ich war in Israel und ich war in Jordanien, wo, also leben die meisten Palästinenser, glaube ich, außerhalb von Palästina sogar. Und die, die in Jordanien oder Syrien oder Libanon leben, sind von der politischen Einstellung, glaube ich, weiterhin sehr ähnlich. Aber da habe ich es unter anderem, also wenn man in Jordanien unterwegs ist, dann hört man viel die palästinensische Seite. Teilweise ist sie nachvollziehbar. So mit vielen Sachen würde ich natürlich nicht übereinstimmen. Und ich glaube auch, dass Gewalt und vor allem diese Art der Gewalt das nicht lösen wird. Und so kommt man definitiv zu keiner Lösung. Genau. Und ansonsten, Müssen die VCs, die gerade alle in Saudi-Arabien und Katar Geld einsammeln waren, jetzt erstmal checken mit ihren LPs, ob sie Stand with Israel posten dürfen auf LinkedIn gerade.
Ja, es gibt da zum einen Sportswashing und gibt es auch irgendwie so LP-Washing oder sowas?
Ja, ich bin gespannt, wie die reagieren, wenn man das postet. Müssen wir mal checken, ob es da Überschneidung gibt. Aber es ist jetzt definitiv auch nicht das Größte. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das schon auch benennt. Trotzdem ist natürlich gerade nicht das wichtigste Problem.
Ich habe auch eine unvorbereitete Frage für dich, aber eine ganz, ganz einfache. Und zwar, kannst du mir CapEx erklären?
CapEx sind die Ausgaben, also die Investitionsausgaben eines Unternehmens. In der Regel Unternehmen, ja. Also du baust neue Serverfarmen, du stellst neue Fabriken her. Du, ich glaube, ein Auto, also auch Fahrzeuge, die du anschaffst, würden, glaube ich, als CapEx gelten, ja.
Ich habe nämlich bei About You in der Präsentation gesehen, dass bei der Guidance im Kleingedruckten stand dann bei CapEx excluding potential M&A activities. Das bedeutet natürlich, man gibt Geld für Käufe aus, zum Beispiel. So, das wäre ja auch CapEx. Wenn man was verkaufen würde, wo wäre das dann? Also das hätte ja keinen Einfluss auf CapEx, oder? Wenn mal angenommen, sie verkaufen jetzt die Software-Sparte.
Kann man negative CapEx haben? Nee. Also theoretisch kannst du negativen Cashflow aus Investment-Activities hast, wenn du divestierst, also Anlagen verkaufst, würde ich glauben. Doch, ja, müsste funktionieren.
Daran musste ich denken. Also das kommt alles später. Vorher noch ein paar Startup-Fragen. Und zwar fragt Christian, gibt es Investoren beziehungsweise Unternehmen, die einem dabei helfen, eine Softwareplattform quasi vom Scratch zu entwickeln und darüber hinaus Ressourcen hinsichtlich Marketing, Sales, Delivery, Legal und so weiter bereitzustellen, um das Ganze auch wirklich zum Fliegen zu bekommen? Also er fragt nach einer Startup-Versicherung. Er hat eine Idee und er möchte, dass es klappt. Gibt's sowas?
Es gibt immer wieder Leute, die das verkaufen, als gäbe das es, aber Du darfst mich gerne korrigieren gleich, aber meine Meinung ist, dass Ideen vollkommen wertlos sind, wenn du nicht selber die Fähigkeiten hast, sie zu exekutieren. Ich glaube, es gibt die Chance, dass man kann natürlich komplementäre Gründer oder Gründerinnen finden, die andere Skills besitzen. Sekunde, ich schaue nochmal, hier stand irgendwo, glaube ich, was er tut. Also sagen wir jetzt beispielhaft, ich weiß jetzt nicht, ob es passt, ne? Aber sag mal, du bist zumindest schon, also du bist ein guter Sales-Typ und Sales wird gebraucht in dem nächsten Business, dann kannst du ja noch einen Tech-Founder und einen Marketing-Founder suchen zum Beispiel und das zusammen machen, wenn du sie überzeugen kannst, dass deine Idee und dein Sales-Talent so überragend ist. Zum Gründen gehört halt die Fähigkeit, ein Team aufzustellen, Geld zu raisen, die ersten Schritte zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwo mit einer Idee hingehen kannst und dann baut dir das jemand oder verschafft dir das gesamte Personal. Ich halte das für, man kann seine Idee natürlich weggeben an Leute, die das besser können, aber niemand wird verstehen, warum du dann, also wenn du Glück hast, findest du irgendeinen Samariter, der dir dafür 3 oder 5% gibt an der Firma, weil du Idee hattest, aber ansonsten ist das ein relativ klares Warnsignal, dass du vielleicht eben nicht der geborene Gründer bist. Wenn du also den Schritt nicht hinbekommst, dann wird es nicht einfacher ab dann. Also so hart das klingt, aber das ist, ich kann jetzt auch nicht lügen, um netter zu wirken.
Ja, und dazu haben wir eine gute zweite Frage. Anonym, per E-Mail, falls ihr auch eine Frage stellen wollt, einfach an podcast@doppelgänger.io. 3 Personen haben mit einem Company Builder ein Startup gegründet. Nach dem Smart Mover Prinzip, also eine Idee aus dem Ausland kopiert und für Dach adoptiert. Die GmbH startet mit 100.000 Euro und davon sind 75.000 ein Darlehen. Ich gehe davon aus, von dem Company Builder, das kommt nicht so ganz klar. Trotzdem haben alle 3 Founder noch 33% der Anteile und der Company Builder supportet mit Netzwerkerfahrung und Standardisierung stand da. Ich würde mal sagen, so ein bisschen Operations. Geplant ist ein Exit nach 5 Jahren. Und nach ein bisschen Freude am Anfang kommt jetzt die Realität. Netzwerk, Erfahrung und Sponsoring im Operativen des Company Builders sind unter Erwartung und die Founder sehen nicht den Mehrwert. Zudem ist der Vertrag des Company Builders so aufgesetzt, dass dieser im Worst Case über das Wohl des Startups entscheiden kann. Jetzt fragt sich das Team, lieber sofort raus und alleine gründen oder doch lieber 5 Jahre da mit dem Company Builder schön das Ding aufbauen. Wie würden wir vorgehen? Ist das ein ganz normales Setup, dass man ja vorher so ein paar Versprechungen hatte und die dann nicht gehalten werden? Was würde Pip tun?
Also was mich wundert ist, was ist denn hier das Incentive des Company Builders? Also was hat er bekommen, wenn die Gründer weiterhin alle 33% haben? Wovon speist sich der Company Builder?
Das habe ich mir auch gedacht. Oder das Darlehen ist irgendwie so gesetzt, dass sie das erstmal zurückzahlen müssen.
Ja, vielleicht sind die 75 Convertible Notes, die er reingibt und dann wieder sofort rauszieht, als Rechnung quasi für die geleistete Leistung. Dafür würde er aber bei der nächsten Runde konvertieren mit 75.000. Das könnte, ich weiß es nicht, also es geht hier nicht so richtig draus hervor.
Lass mal einfacher machen. Lass mal sagen, der Company Builder hat 10% und hat dafür die 75 gegeben.
Also wie gesagt, es steht eigentlich im Zusammenhang mit der Frage davor. Ich halte, ehrlich gesagt, wenig von Company Buildern. Also zumindest wenn du bist Gründer und möchtest etwas gründen. Anscheinend gibt es einen Markt für Company Builder, um irgendwelchen, entweder staatlichen Organisationen oder Corporates, sozusagen Startup as a Service zu verkaufen. Wenn es einen Markt dafür gibt, sollen die es gern bedienen. Aus Gründer- oder Gründerinnensicht kenne ich wenige Cases, wo Leute sagen, das war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Ich habe hier Expertise und alles kostenlos bekommen oder sagen für gutes Geld, für faire Konditionen, und meine Chancen, ein Startup zu gründen, haben sich damit deutlich verbessert. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich habe unheimlich viele schlechte Story, also hat nicht geleistet, ist noch der bessere Fall. Ich habe Ideen gesehen, wo der Company Builder irgendwann die Firma kopiert hat, weil sie glauben, sie konnten es besser als die Gründer. Also die Gründer hatten eine gute Idee. Am Ende hat der Startup Builder gesagt, das kann ich doch selber noch besser. Nachdem man sagen die und hat sagen auf den Ergebnissen der ersten Firma quasi seine eigene Seed-Runde geraced. Es gibt mehr schlechte Fälle als gute. Wenn man, sagen wir mal, das kann ja nur meine persönliche Erfahrung sein, und dann lassen wir es hören, sagen mal weg, dann würde ich ganz neutral dazu raten, einfach zu den Company-Builders gehen, die schon Milliarden-Exits in ihrem Portfolio vorzuweisen haben. Ich kenne keinen. Also auch das sollte zum gleichen Ergebnis führen, glaube ich. Man kann sich die Portfolios ja anschauen und überlegen, welche Firma man da besonders neidet oder welche man am liebsten gegründet hätte. Ich glaube, da würde man wenig attraktive finden in der Regel. Wie gesagt, trotzdem gibt es einen Markt dafür. Firmen wollen das teilweise auslagern. Natürlich braucht man, wenn es den Markt gibt, auch irgendwelche Gründer, die dafür bereit sind. Wenn man gar keine Erfahrung hat, also man ist vorher in der Beratung gewesen und will erste Erfahrungen sammeln. Ich weiß nicht, vielleicht lernt man was, aber wenn Company Builders ganz, ist ja doch eine einfache Antwort. Wenn du wüsstest, wie man erfolgreiches Startup baut, was würdest du machen?
Ein erfolgreiches Startup bauen.
Ja, aber nicht im Auftrag anderer Leute, oder? Also ganz ehrlich, wenn du, die machen das ja nicht, weil ihnen die Idee fehlen, sondern weil sie risikoarm sich dafür bezahlen lassen. Im Erfolgsfall wollen sie gern sagen, voll partizipieren, im Nicht-Erfolgsfall wollen sie gern bezahlt werden. Hätten sie eine höhere Erfolgschance, sollten sie selber Firmen gründen, aber offenbar wollen sie das nicht. Und das sagt eigentlich schon, show me the incentives and I show you the outcome. Also ich weiß nicht.
Gut, das könnte man aber so auch genauso über jeden Business Angel sagen.
Naja, ich kann nicht 60 Firmen selber gründen. Kann der Startup-Gründer natürlich auch nicht, aber der Startup, die Company-Builder. Aber ich glaube, mit einer guten Auswahl an Angels empfängst du mehr Leistung, mehr Wert als von einem Company-Builder. Aber du kannst fairerweise kannst natürlich sagen, im weitesten Sinne stehen Business Angels mit denen Konkurrenz sozusagen. Das war eigentlich, wie heißt das, preaching my own book oder so. Aber mich würde es auch interessieren, wenn jemand einen guten Case kennt, super erfolgreich, also wirklich first-hand und belegbar, sondern nicht nur irgendwo dann doch nochmal ein Pseudo-Exit auf die Portfolio-Seite geklebt. Aber ich kenne eigentlich keine großartigen Outcomes. Ist ja sowieso schwer in Deutschland oder Europa welche zu finden, aber welche, die aus Company-Bildern kamen. Du wirst niemals die besten Gründer. Also es fängt ja damit an, dass du, was ist wichtig, um ein gutes Startup zu machen? Ein erstklassiges Team. Ein erstklassiges Team würde niemals bei einem Company-Builder anfangen. Das heißt, idealerweise, also im besten Fall kannst du jemanden, der mit dem Clown-Car in eine Goldmine gefahren ist, finden, also der einfach viel Glück hatte oder talentiert war und sich selber nicht zugetraut hat. Aber das ist die Wahrscheinlichkeit schon deutlich niedriger, dass das überhaupt passiert. Dann hast du eben diese teilweise parasitär, teilweise unnütz, teilweise wenig nützlichen Company-Builder noch drin im Setup. Das macht die nächsten Funding-Runden jetzt nicht zwangsläufig einfacher. Ich habe wirklich wenig Liebe dafür übrig. Aber ich, wie immer, lasse ich mich gerne überzeugen von Gegenbeispielen. Vielleicht ist das meine kleine Blase, mein kleines Universum. Wenn die Realität anders aussieht, würde ich mich gern belehren lassen und es besser verstehen natürlich. Also es ist ein gewisses Vorurteil bisher. Bisher hat mich das noch nicht gedrückt, aber ich bin immer bereit, mich belehren zu lassen, wenn es Gegenbeispiele gibt.
Ich hätte jetzt gesagt, als Gegenbeispiel Gorillas mit Atlantic Labs, aber Atlantic Labs von Christoph Mehr ist ja eher ein VC mittlerweile. Was er wahrscheinlich früher war, er so immer als Co-Founder. Und
ja, du kannst schon so sagen, so Picos Capital oder Atlantic Labs sind sehr früh dabei, sehr stark involviert, aber die nehmen dann auch vielleicht maximal 30% und nicht und haben nicht diese ganzen komischen Nebenabreden von wegen, wir schreiben dir die Software und so. Du kannst natürlich als große Ausnahme Rocket nehmen, wenn du so möchtest. Oder andere VCs haben das ja vorher auch oder nebenbei auch mal probiert. Rocket ist, glaube ich, ein sehr spezieller Outlier-Fall. Das liegt sehr, glaube ich, am Timing. Es liegt sehr daran, dass eigentlich immer vermischt war, sind die Samwer die Gründer. Also die Fundraiser waren größtenteils die Samwers. Teilweise, sagen, wenn es richtig spannend wurde, haben sie fast Gründeraufgaben übernommen oder sich sehr stark involviert. Dann hatten sie Zugang zu hervorragendem Personal. Das würde es heute so nicht mehr geben, dass, sagen, großartige Gründer sich irgendwie für 10% an der Firma oder 12%, sagen, da verheizen lassen, erstmal böse gesagt. Es gibt ja viele Leute, die aber sehr erfolgreich damit waren. Also die sind bestimmt nicht traurig, mit Rocket gegründet zu haben. Von daher ist das, glaube ich, ein Outlier, wo sehr viele Sachen zusammenfallen, die beim Durchschnitts-Company-Builder eher nicht passieren.
Und in dem konkreten Fall jetzt, die drei Gründerinnen und Gründer, ich würde mit dem Company-Builder nochmal sprechen und sagen, du, unsere Erwartung war eine andere, wie kommen wir hier raus? Oder würdest du direkt sagen, hey, wir sind raus und machen es jetzt ja, selbst nochmal?
Also lass uns auch mal über die Erwartung reden. Hier am Sekunde, wo stand das? Es wird ein Verkauf nach 5 Jahren angestrebt. Hä? So funktionieren halt Startups nicht, dass du sagen kannst, in 5 Jahren möchte ich bitte verkaufen. Warum machst du es dann überhaupt? Also es stimmt halt hinten und vorne nicht. Und ich würde auch einfach davon ausgehen, dass das nicht klappen wird mit diesem Verkauf in 5 Jahren. Oder ich weiß nicht, wie das in dem Vertrag vorgesehen ist oder ob es vielleicht schon ein Corporate gibt, das dahinter steht und das direkt kaufen würde unter gewissen Bedingungen. Aber ich glaube, hier waren die Erwartungen nicht richtig gemanagt und die Incentives nicht aligned. Und es funktioniert ja nicht so gut, das Startup, oder? Ich meine, was viel schwerer ist, wenn es tatsächlich aus Versehen funktioniert und dann musst du wieder an den Verhandlungstisch. Das ist, glaube ich, viel schwerer. In dem Fall hier wirkt es ja so, als wenn es eh nicht funktioniert. Und dann würde ich das unter Erfahrung abhaken, glaube ich.
Also gar nicht eine Firma nochmal neu gründen, sondern einfach Startup-Erfahrung gemacht und fertig, back to corporate life.
Ich lese jetzt gerade noch die Originalfrage, die hast du schön übersetzt. Also die es gibt zwei Co-Founder, die 33% haben. Also hat der Company-Builder die restlichen 33. Es kommt davon,
wenn
Glöckler die Sachen transkribiert. Ja, aber da steht, beide Co-Founder haben 33%. Dann gehe ich davon aus, dass der Company-Builder den Rest hat, oder? Es werden zwei Co-Founder. Hier steht überall zwei Co-Founder.
Ja, ich bin von dreien ausgegangen. Na gut. Ja,
du warst so emotional aufgewühlt. Ich verzeih dir. Dann ist die Lage jetzt noch ein bisschen klarer. Ja, und sie sagen, glaube ich, dass der Company-Builder im Zweifel das letzte Wort hat mit 33%. Das ist natürlich auch blöd, wenn man sich nicht verbünden kann als zwei Co-Founder gegen den Company-Builder. Der wird schon wissen, warum er das macht, habe ich das Gefühl. Und sich sicherstellt, dass er mit einer qualifizierten Mehrheit da nicht rausgewählt werden kann. Die Frage, also weitere 4 Jahre jetzt, es ist ja eine Beziehung letztlich oder eine Ehe. Also ich glaube nicht, dass man in was von Anfang an nicht funktioniert hat und anscheinend auch unter falschen Versprechen geschlossen wurde als Vertrag. Für mich würde sich die Frage da nicht stellen, ob man weiter da Zeit vergeudet. Die einzige Ausnahme wäre, es funktioniert tatsächlich gut, das Startup, dann müsste man einiges an Energie aufwenden, da irgendwie vielleicht die Anzahl der Prozente nochmal deutlich zu reduzieren oder die Erwartung nochmal zu klären, aber ich habe das Gefühl, dass das hier nicht so der Fall ist. Trotzdem danke für die Frage. Ich glaube, es ist immer wichtig, diese Erfahrung zu teilen. Wie gesagt, nochmal, wenn jemand gute Erfahrung hat, stellen wir es gern richtig. Apropos richtig stellen. Ich beim Gossip bin ich natürlich nicht up to date gewesen. Und inzwischen wurde uns aus vielerlei Quellen geschrieben, warum Taylor Swift tatsächlich beim Kansas Chief Game abhängt, und zwar, weil sie nicht den Quarterback, was heißt, Lineback, nee, auch nicht, ich habe die Position vergessen, aber der den Ball immer fängt, hat jemand geschrieben, dass die den datet, und das sich wiederum sehr gut auch auf die Verkaufszahlen und die Beliebtheit der Mannschaft auswirkt. Das wäre natürlich eine wichtige Information gewesen bei unseren Mutmaßungen über die Reputationsmanagement-Kampagne da. Aber haben wir wieder was gelernt.
Ja, ich bleibe, also ein bisschen Gossip ist ja gut, aber vielleicht ist der auch einfach nur für die SEO-Strategie und musste da herhalten.
Also wenn, dann ist ihre Reputation richtig wichtig, würde ich sagen. Und wir machen mal weiter.
Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe am Montag mit David Müller von der Public Cloud Group, kurz PCG, gesprochen, und er hat mir erzählt, wie die PCG eine Cloud-Native-Lösung für das Startup LeaseHub entwickelt hat. Aus mehreren veralterten Windows-Applikationen wurde eine skalierfähige Cloud-Native-Web-Anwendung mit Frontend. Alles agil entwickelt in der AWS Cloud. Wir haben ja bereits mehrfach über die Hyperscaler und ihre Mehrwerte gesprochen. Das ist jetzt mal ein konkretes Business-Beispiel. Die Public Cloud Group entwickelt skalierbare, hochleistungsfähige und sichere Cloud-Native-Applikationen und hat zertifizierte Kompetenz in AWS, Microsoft und Google Cloud. Falls du also ein neues Produkt in einer der drei großen Clouds bauen möchtest oder vor einer Transformation in die Cloud stehst, schau bei pcg.io vorbei. Da schreibt man P wie Philipp, C wie Cloud und G wie Glöckler. Das bin ich. Und mehr Informationen zu der Cloud-Native-Application-Entwicklung gibt es in unseren Shownotes. Also viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
Weiter in der Startup-Welt. Wir wurden gefragt, was wir von Purpose Green halten. Ein Startup, würde sagen, in der Immo-Welt. Gerade haben sie 3 Millionen bekommen von Speed Invest und Atlantic Labs. Hast du es dir angeschaut? Was machen die? Findest du es spannend? Willst du auch in Cap-Table?
Also ich habe das selber nicht, ich habe das Deck oder so nicht gesehen. Nach meinem Verständnis macht Purpose Green sowas wie den digitalen, wie heißt das, Energieberater, sagt man es, glaube ich. Der sagt hier, da unter der Fensterbank, da ist eine Kältelücke. Hier, da muss ein Schal in Form eines Dackels hingelegt werden. Genau, also das ist mein Verständnis. Also das natürlich viel, viel größere Objekte, und ich würde annehmen für Immobilieneigner, die über mehrere Projekte oder über mehrere Immobilienassets verfügen. Ich glaube schon, nach meinem Verständnis, dass eine Mischung aus Dienstleistung und Software ist. Es wird natürlich als Software verkauft. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen Energieberatungsdienstleistung da und Fördermittelberatung, glaube ich, auch noch dazu, wenn man der Webseite glauben kann. Wurde gegründet von 2 Brüdern, die ihre Firma schon, oder zumindest haben sie den gleichen Nachnamen, an Engel und Völkers verkauft haben. Ich glaube, eine Real Estate Investment Plattform war es vorher. Im Cap Table ist außerdem, also vor der Investmentrunde waren 5 Parteien im Cap Table. Also, es sind diese beiden Brüder Christel, dann ein Immobilieninfluencer.
Oki Member.
Oki Tonga Member, genau. Also der gilt als, ich kannte ihn nicht, aber es scheint ein bekannter Immobilieninfluencer zu sein. Sagt dir das was?
Nee, ich habe nur auf LinkedIn gesehen, dass er da TikTok-Immobilieninfluencer geschrieben hat.
Genau. Also hat auch, ist auch so ein Geschäftsführer verschiedener UGs, die vielleicht irgendwelche in Immobilien investieren. Warum man das auf TikTok macht, weiß ich trotzdem. Na, weiß nicht. Eine 4. Person, also die öffentlich weniger auftritt, Dennis Demirci, wenn ich es richtig ausspreche, der so schreibt selber Projektsteuerung im Bauwesen seit längerer Zeit macht. Die 4 stehen im Cap-Table, plus die Firma hat selber noch 20%, eine andere Firma, die ähnlich heißt, hat 20%, habe ich jetzt nicht geschaut, wie die Verteilung dort ist. Und dann haben Speed Invest und Atlantic Labs jetzt, ich glaube, insgesamt so rund 28% erworben für 3 Millionen. Also ich würde davon ausgehen, dass eben dann Post-Money 10 Millionen vielleicht waren, rund. Und genau, Pre-Money-Valuation 7. Also der Hörer hat hier gefragt, ob das nicht so ein bisschen außergewöhnlich hoch schon wäre. Ich glaube, für die letzten Jahre wäre das vollkommen normal gewesen. Und Pre-Money 7 finde ich jetzt auch nicht komplett absurd. 3 Millionen ist vielleicht für Seed relativ groß gerade. Aber wenn man die Software noch hinstellen muss, gerade, dann braucht man vielleicht doch die 3 Millionen. Also die Größe einer Runde richtet sich also einerseits nach der Stage oder dem Reifegrad der Firma, aber natürlich auch nach dem Kapitalbedarf. Ne? Warum diese AI-Firmen zum Beispiel da immer mit 100 Millionen gefundet werden, selbst in der Seed-Runde, ist, weil man halt weiß, um das erste Modell zu bauen, würde man eben bis zu 100 Millionen brauchen. Und ich finde es jetzt nicht so absonderlich komisch von den Bedingungen. Ich glaube, es klingt auch sinnvoll, also Gebäude, also sowohl bei der Erstellung, aber auch bei der Beheizung oder energetischen Bewirtschaftung von Gebäuden, ist ein riesiger Anteil am Gesamt-CO2-Abdruck. Das heißt, wir müssen nicht nur neue Solaranlagen irgendwie überall raufbauen, sondern natürlich müssen wir auch irgendwie Wärmelücken schließen, vielleicht bessere Kühlmöglichkeiten finden durch irgendwie neue Fassaden oder Doppel-Dreifachverglasung, Jalousien, was und das systematisch anzugehen und skalierbar, ich würde mal sagen, im Worst Case wird das, und ich weiß es nicht, ich habe mich wirklich nur damit beschäftigt, ne? Aber ich spekuliere jetzt, im Worst Case wird das einfach so ein, ich kaufe jetzt statt Solaranlageninstallateure Energieberater auf und mache da so einen industriellen Roll-up für Industrieberater auf, mit ein bisschen Software dran, damit es irgendwie schneller geht und die ordentliche Prozesse haben. Im besten Case wird es eben eine Softwareplattform, die großen Immobilieneignern hilft, ihre Energiekosten zu reduzieren und dabei den CO2-Ausstoß zu managen. Und ich meine, beides wäre sinnvoll. Das zweite ist sicherlich attraktiver als Investment. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen eine Mischung, aber ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Aber ich finde da nichts Überraschendes an der Runde erstmal. Außer die so ein bisschen die Gründerkonstellation. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist der Uki ein Marketing-Genie und der Dennis irgendwie Operations bei Bauträgern einfach sehr gut mit CS-Talent. Ist auch eine Mutmaßung. Bringt auch nichts, sich dazu zu äußern, wenn man es nicht wirklich weiß. Aber prinzipiell brauchen wir mehr solcher Lösungen. Von daher ist es, glaube ich, gut, wenn es gegründet wird und finanziert wird und schnell umgesetzt werden kann, damit man schnell produktiv wird. Das ist eine Sache, wo man sehr schnell sehr viel CO2 sparen kann. Und also CO2 und Geld sparen ist ja eigentlich so eine Win-Win-Konstellation. Über einen gewissen Zeitraum lohnt sich das. Die Frage ist, ob man könnte natürlich so wie bei Enpal auch eine Art Finanzierungsmodell noch dahinter klemmen, dass du sagst, du hast ja einmal die Umbaukosten für das neue Energiemanagement des Gebäudes. Können neue Solaranlagen sein, wie gesagt, neue Kältekonzepte, neue Heizkonzepte fürs Haus, wie auch immer. Und ich würde jetzt mal eher an Bürohäuser denken als oder an große Wohnanlagen als an Eigenheime. Und du kannst sagen, der Besitzer hat vielleicht gar nicht das Interesse, das selbst zu machen, weil die Rückflüsse nur sehr allmählich kommen. Und man könnte ja sagen, dass man das so quasi Cashflow-neutral macht, indem man sagt, wir tragen die Kosten und dafür teilen wir uns die nachweislichen Energieersparnisse später. Weiß ich nicht. Ist bisher, glaube ich, nicht Teil des Konzepts. Weiß auch nicht, ob das jetzt so spannend wäre.
Ich finde es auch super. Ich glaube, sowas muss gemacht werden. Zwei Red Flags habe ich natürlich trotzdem. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, warum die Firma, die sie an Engel und Völkers Commercial verkauft haben und die auch so markieren auf LinkedIn, wieso die immer noch die beiden Brüder im Impressum hat und sich da eigentlich auch nichts mehr getan hat. Also
vielleicht ist der IT im Urlaub auf Mallorca bei Engel und Völkers. Ist ja noch Resturlaubszeit.
Ja, und die heißt auch noch Purpose Digital Real Estate GmbH. Ist das die gleiche Firma, mit der jetzt die Finanzierungsrunde gemacht worden ist?
Ah, aber das ist die 20% hat an der neuen.
Ja, dann ist Engel und Völkers wahrscheinlich dann über Ecken da drin investiert.
Ach so, oder? Könnte sein. Da müssen wir jetzt mal gucken, wer wem Purpose. Gut, dann muss jetzt das, was ich aus Zeitmangel noch nicht gemacht habe. Aber das, jetzt, wo wir aufnehmen, habe ich ja alle Zeit der Welt. Dann schaue ich nochmal ganz kurz, wer das ist. In meiner Lieblingsdatenbank, mit dem schlechtesten User Interface der Welt. Aber der Verheißung vieler neuer Informationen. Da gab es auf jeden Fall auch zwei Transaktionen kürzlich, die 22, es war letztes Jahr, war vor einem Jahr, So, PDF in mein Dokumentenkörbchen.
Vielleicht haben sie die Firma auch wieder zurückgekauft.
Das kann gut sein, weil ich davon ausgehe, dass die jetzt unter eigenen Völkers nicht unbedingt floriert ist. Aber wir gucken mal. Nur 37 Klicks später sind wir auf dem Weg zum vorletzten Klick. Das ist immer die schwere Frage. Lassen wir Jan die Pausen rausschließen, die das Unternehmensregister braucht? Oder lassen wir es drin, um zu immer wieder zu dokumentieren, wie beschissen das ist?
Der Weg zum Warenkorb, den du jetzt nicht mehr zahlen musst.
Ja, aber ganz ehrlich, ich würde lieber 1 Euro oder 2,50 zahlen pro Download und dafür ein vernünftiges Interface haben. Aber so funktioniert das nicht, habe ich das Gefühl. Okay, also ursprünglich war das eine Vorratsgesellschafts GmbH daran beteiligt. Wem die jetzt wieder aber jetzt sind wir wieder in so einem, ich habe keinen Bock jetzt hier so eine ganze Recherche. Oh Gott. Jetzt, sagen nach der jüngsten Urkunde, gehört sie den beiden Brüdern, einer RFS-Beteiligungsgesellschaft und einer NJ-Beteiligungsgesellschaft. Ja, es sieht auf jeden Fall aus, als wären das, ich würde es jetzt nicht unbedingt namentlich nennen, aber kann man selber recherchieren, aber es sieht so aus, als wären das Menschen, sagen, die mit Aufgaben bei Engel und Völkers betraut sind. Ja, also, aber wie gesagt, also die haben also an dieser Firma, die 20% hält, der Purpose Digital Real Estate GmbH, gehören jeweils ein Drittel den Engel und Völkers und jeweils ein Sechstel, also dann das letzte Drittel, den Crystal Brothers. Somit gehört den am Ende, den Engel und Völkers, 20% von 33, also 6% an der anderen Firma, könnte man so sagen. Ja, warum man das jetzt so macht, weiß ich nicht, gibt bestimmt Gründe. Aber ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass sie haben Engel und Völkers dann sofort als Referenz auf der Seite. Engel und Völkers hat guten Kontakt zu allen möglichen Leuten im Real Estate, für die das interessant sein kann. Das kann strategisch ja durchaus Sinn machen, oder? Sinnvoll erscheinen.
Ja. Und der zweite Red Flag ist natürlich Forbes 30 unter 30. Oh. Bei beiden. Oh. Aber das ist eher Neid aus unserem Mund wahrscheinlich, weil wir es unter 30 und unter 40 nicht geschafft haben.
Das ist natürlich gefährlich, ja. Eine schöne Handelsregisternummer hat die Firma. Mit 2 Nullen am Ende. Und 2434 vorne. Ich habe neulich übrigens Twitter Two-Factor Authentication gemacht. Und mein Code, den ich zugeschickt bekommen habe, war 123400. What are the chances? Dass man mal eine Schnapszahl drin hat und so, das ist ja jetzt nicht, man denkt ja immer so, das kann doch nicht sein, dass meine TAN auf einmal mit 666 anfängt oder so. Aber 123400, das ist jetzt echt nicht so wahrscheinlich.
Was meinst du, was wäre die nächste Nummer, wenn jetzt nach dir jemand das
eingestellt hat? Ich muss mich mal wieder vom neuen Browser an. Sekunde, ich meine, das ist echt mal aus Spaß. Sekunde. Wir können jetzt einmal, ach nee, so viel Zeit haben wir heute nicht. Sonst hätte ich das mal verifiziert, ob der nächste sinnvoller ist. Aber fand ich eigentlich ganz lustig. So.
Erzähl mir lieber, was bei Klarna heute passiert.
Ich ja nicht wissen, weil wir noch gestern sind. Also wenn wir das aufnehmen, ist es am Dienstagabend. Ich bin gerade aus meinem Urlaub mit 9 oder 11 Stunden Zug zurückgefahren. Hab währenddessen Boardcall gemacht.
Boardcall aus dem Bordbistro.
Teilweise auch aus dem Bordbistro, ja. Klarna hat nur auf LinkedIn angekündigt, dass sie am 11. Oktober, also am 11.10., irgendwas releasen werden. Gezeigt wurde ein Smartphone, wo das Klarna-Logo drauf ist. Ich weiß nicht, ob es die neue Klarna-App ist oder ein Browser. Ich könnte mir einen Browser, mit dem du automatisch sparst, würde ich sagen. Kreditkarte gibt es ja schon von Klarna, ja. Kreditkarte gibt es schon. Ich kann mir vorstellen, ein Chromium-basierter Browser, mit dem du überall im Internet sparst.
Es geht ja nicht auf dem Telefon.
Wer würde das auch machen?
Wenn, dann muss es als App sein. Sie müssen ja irgendwas bauen, was die iPhone-Nutzer nutzen können.
Ein Browser auf dem Telefon ist doch eine App.
Ja, aber warum sollten Sie dann Ihre App dafür weg? Also
irgendwie. Hey, aber immerhin wäre es businessmäßig schlau. Stell dir vor, du nutzt einfach diesen Browser und du weißt, egal was du shoppst, du sparst mit Klarna. Oder kriegst irgendeine Art Kickback oder. Nee? Was ist deine bessere Idee? Du hast noch 4 Stunden Zeit, bevor die PR-Abteilung losschießt. Was würdest du denn vermuten?
Also sie bringen irgendein AI-Tool raus, was kein Mensch braucht.
Ein AI-Shopping Assistant? Das so anzukündigen, wäre echt peinlich, ey. Aber würde ich Ihnen zutrauen. ihr wisst es morgen, wir konnten es leider nicht früh genug in Erfahrung bringen.
Was hast du denn aus dem neuen Google-Kartellverfahren herausgebracht? Was gibt's da Neues?
Ach verdammt, siehst du, das wollte ich noch lesen, fällt mir gerade auf. Wie lösen wir das jetzt? Da wurde ich abgelenkt. Ich würde sagen, wir verlinken einen Post von Thomas Höppner, der sagen viele Firmen im Kampf gegen Google oder bei Beschwerden gegen Google vertritt und das immer ganz gut dokumentiert auch. Der hat wieder nochmal weitere Dokumente auf LinkedIn zusammengeführt, also 60 Seiten sind es insgesamt, aber er hat eine gute Zusammenfassung dafür. Und letztlich beweisen diese Dokumente, dass Google seine Preise für Werbung ist das. Und die einfachste Erklärung, man könnte an diese Reserved Bits, also was du mindestens für deine Marke zahlen musst, oder mindestens für Begriffe, wo es wenig Konkurrenz gibt und so weiter. Wir glauben ja immer alle, dass das ein Auktionsverfahren ist, aber das scheint ja nicht so unbiased zu sein, wie wir alle uns vorstellen wollen. Hier hat jemand von Google ausgesagt, dass man relativ klar nachweisen konnte, ein Expert Witness, Professor Winston, dass die sehr schnell gestiegen sind, diese Preise, schneller als man eigentlich aufgrund von Inflation oder so erwarten würde. Und dass Google immer wieder gewisse Ineffizienzen in ihr Produkt einbaut, also dass sie gemessen haben. Warum erzählst du mir das nicht? Bist du vielleicht sogar gut vorbereitet? Nee, ne?
Nee.
Okay, dann sagst du es aus Erinnerung, weiß noch, dass sie gemessen, also dass Google mehr oder weniger gemessen hat, wie sehr können wir Nutzern auch ein schlechtes Produkt geben, solange es die Werbeeinnahmen verbessert, bevor sie so frustriert sind, dass sie eine der anderen Suchmaschinen, die ja wirklich schwer zu finden sind, im Internet aufsuchen. Steht in der Zusammenfassung. Und ja, dass Google eigentlich immer, also nicht mehr auf den User-Nutzen optimiert hat, sondern auf beiden Seiten, sowohl bei den Nutzern als auch bei den Advertisern, versucht hat, quasi die komische Klippe zu finden, wo die Leute dann doch überspringen und sagen, das ist mir zu. Also wir haben versucht, quasi das Produkt so stark auf Monetarisierung zu optimieren, dass man gerade noch nicht Advertiser verliert und nicht User verliert. Aber ansonsten definitiv das Produkt nicht zwangsläufig besser macht dadurch. So zumindest dieses Expert Witness Professor Michael Winston. Wir verlinken den Post gern. Ansonsten kann man dem Herrn Höppner auch, ich glaube Professor Höppner, auch folgen, um da auf dem Laufen zu bleiben. Ansonsten Big Tech on Trial ist ein guter Twitter-Account und ein guter Newsletter, um das Verfahren zu verfolgen. Ich finde, es lohnt sich sehr. Genau, das dazu. Sorry, dass ich das nicht geschafft habe vorzubereiten. Das ist mir beim Trello durchgerutscht. Beziehungsweise habe ich es überflogen, fand es so spannend, habe es mir in den Tab gelegt und ja, die Tabs und so. Und dann kam, ja.
Wie viele Tabs hast du aktuell offen?
Aktuell wird das irgendwo angezeigt im Browser?
Stimmt.
Ah, warte, beim Verlauf, ne? Nee. Weil, dann schätze ich jetzt, so viel sind 10, 45 würde ich sagen. Geht noch.
Nicht schlecht, dafür, dass du gerade aus dem Urlaub kommst.
Aber ich habe ein extra, die sind ja alle noch vom vorigen Urlaub. Die muss ich alle noch lesen irgendwann. Kennst du das Chrome-Spiel? Das Chrome-Spiel immer, ich lasse alles auf, was ich noch lesen will, die guten Long Reads, so. Und dann passiert, so einmal im Quartal passiert, dass das Chrome abstürzt und im Verlauf keine Tabs mehr sind und sich an nichts erinnern kann. Es gibt einen Trick dann, also man kann das googeln, es gibt auch noch einen Trick, aber der funktioniert auch nicht immer. Und dann sind die einfach weg. Und dann, das ist so wie, als wenn die Mainzelmännchen deine Wohnung sauber gemacht haben. Dann an die wichtigsten erinnert man sich noch und ruft die wieder auf. Und aber erstmal sind dann so 3/4 weg. Und ist dann auch gut so. Eigentlich Das funktioniert schon gut so. Muss man gar nichts dran ändern. Das ist eigentlich perfekt gemanagt. Also, ja. Ich finde es eigentlich gut.
Ich würde unheimlich gerne mal die Daten haben von diesen ganzen Apps, die Read Later sind, so. Es gab schon mal so mehrere, die das ausprobiert haben, dass man sich sowas wegspeichern kann, lese später, ob die Dinger jemals gelesen worden sind.
Also ja, und vor allen Dingen theoretisch ist es ja auch, ich meine, die werden ja immer alle mitgeladen, ne? Wobei ich habe so ein, da handle ich wie meistens verantwortlich. Ich habe ein Plugin, das, um hauptsächlich nicht um Energie, sondern um Chrome-Speicher zu sparen und das irgendwie erträglich zu machen, die Tabs nur lädt, wenn ich sie dann auch aktiviere wieder. Das heißt, wenn ich jetzt Chrome aufmache, laden nicht alle 45 Tabs automatisch, wie das im normalen Status passiert, glaube ich, sondern die werden so lazy-loaded, erst wenn ich sie wieder wirklich aktiviere, also raufklicke. Bis dahin sehe ich nur das süße Symbol, aber die Inhalte sind nicht geladen.
Wird überhaupt Werbung ausgespielt in den Tabs, die geschlossen sind?
Mit dem Plugin, was ich habe, nicht. Ohne das Plugin würde immer wieder machst die kompletten Analytics-Daten natürlich kaputt von denen. Also so passiert das, dass Menschen sich wundern, warum irgendeine URL 40.000 Impressions im Jahr hat, die wirklich niemanden interessiert, aber die ist dann bei mir irgendwo im Tab und jedes Mal, wenn ich den Computer anmache, wird die einmal geladen. Deswegen habe ich jetzt dieses Plugin, damit das nicht mehr passiert.
Ja, sehr gut. Lass uns zu den About You-Zahlen gehen. Über die haben wir ja zweimal gesprochen in der letzten Zeit. Einmal im August, da gab es diese News, dass Scale eine eigene GmbH wird. Meine Annahme war, dass vielleicht Otto mehr Interesse hätte an Scale als an About You.
Oder, mir ist noch eine Sache eingefallen, was auch sein könnte, ist, dass Kunden vielleicht auch nicht wollen, dass also lieber eine alleinstehende GmbH wollen, wo Otto dann nicht so viel reinschauen kann. Das könnte auch noch ein Grund sein, oder?
Das könnte auch ein Grund sein.
Und natürlich, dass man sie eventuell einzeln veräußern könnte. Also entweder About You oder Scale. Aber da kann man sich die letzte Episode anhören, müssen wir die nochmal wiederholen.
So, genau, 278 am 26. August. So sieht's aus. Und sonst habe ich mir den Earnings Call angehört, ein bisschen auch geschaut. Die Slides laufen da ja so durch. Ähnlich wie in der Folge vorher, da hattest du es kurz angesprochen, Difficult Market Environment, das ist auf jeden Fall eins der Keywords, die dort immer wieder gesagt werden. Und ich habe gelernt, der September, das gute Wetter, war gut fürs Oktoberfest, aber schlecht für den E-Commerce.
Das stimmt vermutlich, ja. Weil Menschen wieder mehr in der Stadt, also entweder unterwegs sind draußen oder in der Stadt einkaufen, aber sie sitzen nicht vom Computer und shoppen am Handy.
Und sie haben vor allem nicht das Gefühl, dass sie, also vor allem im Fashion-Bereich, haben sie jetzt nicht das Gefühl, dass sie jetzt die Wintergarderobe langsam brauchen.
Auch richtig. Du hast das nicht das Gefühl, dass der Wetterumschwung zunächst eine Übergangsjacke erfordert und später dann eine richtig dicke Canada Goose Down-Jacke.
Sagt der Nachhaltigkeitsexperte Pip.
Ja, ich habe so keine Canada Goose Jacke. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Wetter von plus 20 auf plus 5 Grad umschlägt, weil dann die Übergangsjacke wegfällt.
Es sieht so aus, als ob das jetzt dieses Wochenende passiert.
Was?
Es wird auf jeden Fall,
also heute war es noch ganz warm eigentlich.
Es wird kälter, zieh dich warm an. Ja, hast du die Sachen schön ins Sheet eingetragen? Sollen wir dich die Präsentation geben? Und ich stelle dir zwei, drei Fragen.
Ich habe die Sachen ins Sheet eingetragen, genau. Und ja, wir können das gut anhand der Präsentation machen. Die findet man auf About You Investor Relations. Es ist die Halbjahrespräsentation. Das ist, weil das Quartal endet im August. Also wir haben jetzt den 10. Oktober und die Zahlen sind die von inklusive August 2023, die letzten drei Monate bis zum August 2023. About You hat ein abweichendes Fiskaljahr. Deswegen befinden wir uns jetzt oder haben wir abgeschlossen das Q2 23/24, was im August 23 endet. Ich weiß nicht, wie man es besser erklären soll. Niemand ist glücklich darüber, bin ich mir sicher. Und genau, wir können mal, wollen wir die Key Takeaways verlesen? Also es gibt, wir fangen mit der Pressemitteilung an. Das ist ja die Lesweise des Unternehmens. Überschrift ist About You on Track, Accelerated Growth and Significant Margin Improvement. Revenue growth of 2.1% year on year and significant improvement in adjusted EBITDA to minus 12,9 Millionen Euro in einer Verbesserung der adjustierten EBITDA-Marge resultiert. Also About You ist in Corona-Zeiten mal bis zu 60% oder über 67% am Höhepunkt gewachsen. Und seitdem den, also so wie alles, was man so im E-Commerce kennt, natürlich deutlich verlangsamt, bis zu einem lokalen Minimum letztes Quartal bei nur noch 0,6% Wachstum. Also da haben sie quasi stagniert gegenüber vorher oder sind minimal gewachsen. Und jetzt wächst man wieder mit 2%. Also das Wachstum ist von einem Quartal aufs andere von 0,6 auf 2,1%. Man könnte sagen, es hat sich vervierfacht, fast vervierfacht. Aber also in sagen sehr kleinen Gefilden. Aber das ist natürlich besser als nicht wachsen. Die Marge hat sich gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres tatsächlich auch verbessert. Die war minus 9,9 letztes Jahr. Jetzt ist sie noch minus 2,9 auf adjustierter EBITDA-Basis. Wie kommt das zustande? Achso, jetzt switchen wir mal. Achso, wir gehen noch kurz die Pressemitteilung durch. Initiatives to increase profitability show results. Also die Sparmaßnahmen zeigen erste Resultate. Die Fulfillment-Kosten sind um 14,7% gesunken. Das bei mir sind es 14,8, aber die werden ihre Zahlen besser kennen. Und anteilig heißt das, im Vorjahr hat man noch 28,5% der Umsätze in Fulfillment investieren müssen, oder nicht investieren müssen, sondern das waren die Fulfillment-Kosten. Und das ist jetzt nur noch 23,8%. Also die anteilige Quote des Fulfillments ist deutlich zurückgegangen. Die absoluten Fulfillment-Kosten sind auch 15% runtergegangen, während der Umsatz ganz leicht gestiegen ist. Und die Marketingausgaben sind rund 42% gesunken. Und die Marketingquote ist dadurch von 16 auf 9% gesunken. Also deutlich Marketing eingespart. Das ist dann natürlich einerseits gut, weil wenn man Marketing spart, ich würde da About You unterstellen, dass sie da rational agieren. Das heißt, dass man immer die ineffizientesten Maßnahmen zuerst cuttet und dadurch sich die Profitabilität automatisch verbessert. Andererseits kann natürlich sein, dass wenn man auf Profitabilität achtet, cuttet man oft zuerst das Top-of-Funnel-Marketing, die Sachen, die jetzt nicht sofort eine hohe Conversion-Rate haben, sondern eher verzögerte Effekte. Und das heißt, eventuell profitiert man im Moment noch von der Bugwelle der vergangenen Marketing-Ausgaben. Und wenn man die jetzt nicht weiter ausgibt, also jetzt hier ja fast die Hälfte einspart, dann kann es natürlich sein, dass irgendwann in Zukunft die Marketing-Effizienz insgesamt so ein bisschen aus der Balance gerät. Das müssen wir sehen, wie gut sie das managen. Das ist kein zwangsläufiges Resultat, aber es ist einigermaßen wahrscheinlich. Wir beobachten das einfach, würde ich sagen. B2B-Business verdoppelt seine Profite mit mehr Tech-Revenue und die Customer- und Order-Zahlen wachsen leicht. So, dann gehen wir in die Präsentation.
Ich hätte eine Frage zu Fulfillment-Kosten und Marketing-Kosten, weil du kurz drüber gesprochen hast. Gibt es vielleicht irgendeine Ratio oder so, die beiden haben sollten im E-Commerce bei so großen Firmen? Weil das schwankt ja ein bisschen. Manchmal ist Marketing ein bisschen mehr als Logistik, dann ist Logistik ein bisschen teurer, jetzt ist Logistik also irgendwie dreimal so teuer.
Ja, ist eine faire Frage. Also man muss ein bisschen unterscheiden, die Wachstumsphase und den, wie soll man sagen, Steady State oder eingeschwungenen Zustand oder so, wenn das so ein bisschen sich, also wenn die Firma jetzt nicht mehr massiv in Marketing investiert, so, dann würde ich sagen, sollten die Marketingkosten idealerweise einstellig sein. Also weniger als 10% des Umsatzes. 6-7 wäre vielleicht gut. Man kann ja Amazon so ein bisschen als Benchmark nehmen, letztlich. Und die Fulfillment-Kosten, das hängt wiederum sehr stark davon ab, wie viel man für andere liefert und wie viel man, also im Marktplatzgeschäft und wie viel, also hast du ein großes Marktplatzgeschäft und handelst kaum selber, hast du relativ Fulfillment-Kosten von irgendwie 25% schnell, lässt du für deine eigene Ware willst du sicherlich Fulfillment-Kosten von maximal irgendwie 12-13% haben. Verstehst du, was ich meine? Weil du hast ja der Innenumsatz am Third-Party-Geschäft ist ja kleiner, deswegen relativ gesehen ist das Fulfillment ein großer Anteil. weil ich kriege ja vielleicht nur 25% des Verkaufserlöses als Provision. Davon gesehen ist dann der Fulfillment-Anteil eben sehr groß. Wenn ich selber was für 100 Euro verkaufe, dann will ich natürlich nicht mehr als 10, 12 Euro für Fulfillment ausgeben, eigentlich sogar noch weniger. Ja. Wenn ich aber was für 100 Euro über den Marktplatz verkaufe, dann kriege ich nur 25 Euro. Davon ist Fulfillment dann vielleicht die Hälfte sogar. Ja. Ja. Und so kommt dann so eine gemischte Fulfillment-Rate, die so in den 20ern liegt, zusammen. Auch das kann man so bei Amazon nachvollziehen. Aber was wir halt nicht wissen, ist jetzt, in irgendeiner Folge haben wir mal so ein qualifiziert spekuliert über die Third-Party-Anteile bei About You. Ich glaube, es war ein Drittel, zwei Drittel, aber ich sage nicht, in welche Richtung. Genau, also die Marketingquote 16 ist zu hoch, muss man ganz klar sagen. Wobei in der Zeit, also als About You schnell gewachsen ist, gerade Rest of the World, irgendwie Osteuropa, Nordics und so weiter, da kann man sagen, da war eigentlich jedes Quartal irgendein Country-Lounge. Da hat das auch Sinn gemacht. Und da auch hohe Fulfillment-Kosten, wenn man das Fulfillment-Netzwerk ausbaut, ist das immer erstmal ineffizient, bis es gut ausgelastet ist. Aber jetzt, wo man eben nicht mehr so schnell wächst, da muss man eben dann so ein bisschen schauen, dass das... Aber ich glaube, wie gesagt, die Marketingkosten gehen in die richtige Richtung. Sofern man es schafft, jetzt aber wieder zu wachsen, ohne die Marketingkosten deutlich zu erhöhen, ne?
Wo siehst du...
Hör auf, deine Tabelle wegzulöschen. Glück der Schreibzugriff auf meine Tabelle geben. Ich glaube, es war ein großer Fehler. Wobei, alles, was du selber eingetragen hast, war zumindest nicht falsch.
Ja, sehr gut. Aber so viel war es nicht, keine Sorge. Aber du hast eben 16% gesagt, Marketingquote. Hier steht doch irgendwas von, also vom Revenue. Im Vorjahr, okay. Im Vorjahr, okay. Jetzt, weil jetzt sind wir auf 9%.
Vier Zahlen, gehen wir auf die 9%?
Ja.
Und jetzt drück die Taste mit dem Pfeil nach links viermal. Dann bist du im Vergleichsquartal des Vorjahres. Guck, und da steht die 16.
Vielen Dank.
Viermal, selbst schon machst du falsch. Nicht dreimal, viermal. 5,8.
Das okay. Wenn ich jetzt noch zweimal nach unten gehe.
Machen wir nächste Folge.
Okay, sehr gut. Ja, lass uns weiter zur Präsentation gehen. Da kann ich weniger kaputt machen. Die kann ich nicht editieren.
Slight acceleration in growth and strong jump in profitability. Das stimmt so. Es ist halt slight, aber die Profitabilität hat sich. Warum war die Profitabilität letztes Mal so schlimm? Tatsächlich wegen der Fulfillment-Kosten. Und die Frage ist, wie kann man die Fulfillment-Kosten so stark runterfahren? Also sie müssen ja fast Kapazitäten abgebaut haben. Also die kriegen ja nicht 20% hier oder 15% wegoptimiert mit...
Sprit ist nicht mehr so teuer.
Die Frage ist, ob sie wirklich Warenhäuser zurückgegeben haben und von jemand anders betreiben lassen und dann sagen, sie nur noch ein Kunde darin sind. Können wir auch nur drüber spekulieren, aber es... Fulfillment-Kosten zu sparen ist ja gar nicht so einfach, wenn du die erstmal aufgebaut hast. Wobei, sie arbeiten da, glaube ich, auch viel mit Third-Party-Providern. Was man daran sieht, dass sie wenig Personalkosten im Fulfillment haben, glaube ich. Oder weil die Aufbaukosten wegfallen. Vielleicht haben sie so Ramp-Up-Kosten beim Aufbau von Fulfillment-Infrastruktur und die fallen weg und dadurch wird es günstiger.
Die Scale-Seite. Slide Nummer 8. Da fand ich interessant. Also, wie liest du das schöne Bildchen auf der linken Seite?
Also wir sehen eine Tabelle, links About You, rechts Scale und dann gibt es die drei Zeilen Tech, Media und Enabling, das ist das sogenannte TME-Segment.
Genau, Enabling ist eigentlich Fulfillment.
Ja, ich glaube, es kann auch das Nutzen der Marketingplattform und so weiter sein. Also das TME-Segment ist ja, das glaube ich, das volumenabhängige About You-Geschäft und das B2B-Scale-Geschäft, oder? Also auch About You hat ein originäres TME-Geschäft, wenn ich es richtig verstehe, und Scale hat eins. Und dann die Tech-Plattform, also ich nutze die SaaS-Shopping, wie sagen wir, E-Commerce-Lösung von About You, das ist dann aber wirklich Scale. Da ist ein großer lila Kreis drin. Also der Spin-Off ist vollzogen, steht hier. Es ist eine 100%ige Tochter jetzt, die hat 300 Angestellte. Und das ist übrigens, ich glaube, ein Viertel, ne? Wo haben wir denn die Angestellten? Das ist ein Viertel der Angestellten, die bei Scale arbeiten. Oder die bei TME arbeiten. Nee, ich würde sagen bei Scale.
Ja, Sie haben gesagt, dass es bei Scale ist und Scale auch nur die Tech ist. Also dass Media und Enabling weiterhin bei About You bleibt. Und das ist, ne? Habe ich dann ein bisschen in der Präsentation eigentlich vermisst. Also ich hätte gerne dann mal so eine richtige Scale-Slide gehabt, wie es aussieht mit diesen 140 Domains, die powered by Scale sind.
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht machen sie das woanders, aber Ich glaube, was gut wäre, also um das zu beweisen, dass Gale eine Independent-Tech-Plattform ist, müsste man halt irgendwann auch so reporten, also mit typischen SaaS-Metriken, Revenue Expansion. Das macht Home2Go ja zum Beispiel, zumindest auf dem Capital Markets Day, ne? Und der ist sehr öffentlich, die Präsentation. Da steht halt, wie sich, sagen, wir haben ja ein ähnliches Segment, was Software-Services für Host und Property Manager, also Fernhausbetreiber, anbietet. Und wir zeigen, wie sich das aus SaaS-Sicht entwickelt. Also was die NRA, was die Rule of 40, wie schnell wächst es, was die Profitabilität und so weiter. Das müsste man halt eigentlich auch fürs Game. Also die Profitabilität zeigen sie, also Umsatz und Profitabilität sehen wir. Hier steht 140 Domains. Da wissen wir jetzt wieder, ein Kunde kann 12 Domains sein, wenn irgendwie Witweiden jetzt in 14 Ländern wären, dann wären das 14 Domains. Oder ich weiß nicht, was da noch. Ich vergesse immer wieder die Marken, die da drin sind, aber irgendwie S. Oliver oder so. Ne? Ach, keine Ahnung. Aber also 140 Domains sind nicht zwangsläufig 140 Kunden. Ja, von daher ist es halt weiter nicht so 100% transparent. Und wo man schon sieht, also es gibt ja die drei Geschäftsbereiche DACH, Rest of Europe und TME. Kann man auch nochmal schauen, Umsatzwachstum in DACH ist 0,3%. Und das, also das verlangsamt sich auch, das war im Vorquartal noch 4%, das verlangsamt sich weiter. Rest of Europe ist von negativem Wachstum 0,3 auf plus 1,2 gestiegen und TME schrumpft 3% gegenüber dem Vorjahr. Hä, wie kommen wir insgesamt auf 2? Der Umsatz steigt um 2%. Aber keins der Geschäftsbereiche wächst um mehr als 1%. Also 1,2% Rest of Europe. Also das Einzige, also ich weiß schon, was die Lösung ist, aber ich überlege gerade, wie das logisch funktioniert. Also die sogenannte Reconciliation, das ist quasi das Auflösen der Geschäfte untereinander, die nimmt etwas ab. Und weil die negativ ist, also weil die Third-Party-Geschäfte untereinander weniger werden, wenn ich es richtig verstehe, wächst man, aber keine der Geschäftseinheiten ist für sich gewachsen. Hä, geht das? Doch, muss ja gehen.
Kannst du mir Reconciliation bitte nochmal erklären?
Reconciliation ist, also sagen wir mal, ein Scale-Kunde ist Marktplatzkunde bei About You. Also, das ist jetzt meine Interpretation, das ist nicht, was About You sagen würde, aber ich überlege, ich konstruiere gerade ein Beispiel, um das zu validieren. Ich glaube, wenn ein Scale-Kunde Marktplatzkunde bei About You wäre, also er nutzt die Scale-Software, hat da Umsatz und der Umsatz läuft außerdem über den About You-Marktplatz, dann hätte man den Umsatz zweimal verbucht, obwohl er nur einmal existiert. Und ich glaube, deswegen macht man die Reconciliation, um das zu neutralisieren, was doppelt verbucht wurde. Also wenn Geschäftsbereiche untereinander Überlappung haben. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich glaube, dafür ist die da. Ich glaube, das Beispiel ist richtig. Oder wenn zum Beispiel eine Filiale in England was beim Headquarter einkauft, dann macht das ja auch Umsatz, obwohl er im gleichen Unternehmen ist. Dann reconciled man den auch. Doch, ich glaube, das ist schon so. Ja, doch, ich glaube, die so inneren Geschäfte von About You waren letztes Jahr größer und die werden kleiner und deswegen müssen die Einheiten nicht deutlich steigern und trotzdem steigt der Gesamtumsatz, also der unique Gesamtumsatz. Wenn es Quatsch ist, bin ich mir sicher, jemand schickt mir das und dann berichtige ich das gerne, aber ich glaube, ich habe das richtig interpretiert. Aber sagen, das ändert nichts an der Tatsache, dass die Aussage, dass About You 2,1%, also das ist die ultimative Wahrheit. Ne? Also das Segment-Reporting, dass jetzt keins davon für sich genommen über 2% gestiegen ist, das ist insofern vollkommen egal, weil am Ende ist richtig, dass sie nach IFRS 2,1% mehr Umsatz haben. Ja? Also das soll jetzt nicht dienen, an den Zahlen zu zweifeln, sondern nur fürs Verständnis. Das heißt, die 2% Wachstum sind so oder so richtig. Genau, dann sieht man, dass TME hat tatsächlich von 4,1 auf 10,5 Millionen das Ergebnis, den Ergebnisbeitrag deutlich verbessert, also Gewinn erzielt, deutlich mehr Gewinn erzielt. Deutschland macht 4 Millionen Gewinn ungefähr, DACH, nicht Deutschland, sondern DACH, nach nur 1 Million letztes Jahr und Rest of Europe hat fast halbiert die Verluste. Da hat man das meiste Marketing natürlich gespart in den neuen Ländern. die großen Launch-Kampagnen werden runtergefahren. Und genau, sonst, was man schon auch sagen muss, ist, dass die Rohmarge wieder nur noch bei 35% liegt. Die war im Vorquartal immer bei 39,5, aber sie ist jetzt bei 35,1. Das ist das schwere Makroklima, das ist, was du gerade gesagt hast, die schlechten Wetterbedingungen für E-Commerce. Das ist deutlich unter dem Vorjahr, ist aber besser zum Beispiel als im Q4. Im Q4 war es nur 34%, noch schlechter. Aber insgesamt ist es eine sehr bedenkliche Rohmarge. Ne? Also deswegen kommt man da auch nicht auf ein positives Adjusted EBITDA wie im Vorquartal, sondern bleibt bei minus 13 Millionen. Und vor allen Dingen, was noch komplizierter ist, ehrlich gesagt, die Inventories bleiben stark elevated, zu Deutsch, die Regale, also man senkt die Rohmarge schon auf 35%. Also wie senkt man die Rohmarge? Die senkt man nicht aktiv, sondern man muss mehr und mehr Ware rabattiert verkaufen. Wenn ich das Hemd statt für 100 Euro für 60 Euro verkaufe und ich habe es für 40 eingekauft, dann habe ich statt 150% Marge nur noch, 40, 60, nur 50% Marge. Das heißt, so sinkt die Rohmarge, dass ich muss mehr rabattieren. Das macht man aber eben, damit die Lager leer werden. Das Problem ist aber, dass die Lager nicht wirklich leer werden. Also das Inventarlevel ist fast genau auf dem des Vorjahres. Letztes Jahr waren es 127% in diesem Quartal, jetzt sind es 125% des Quartalsumsatzes. 550 Millionen Inventar immer noch. Gut, man hat Marketing gekürzt, aber man hat auf echt viel Rohmarge schon verzichtet und das Inventar bleibt weiter stark elevated. Und ich glaube, Tarek hat in der OMR-Filiale beschrieben, dass sie das vor ganz neue Herausforderungen stellt, sodass du mehr oder weniger Zelte neben deine Logistikzentren bauen musst, weil die Ware ja gar nicht, also kannst ja nicht ewig horten, irgendwann musst du sie verramschen. Du kannst aber auch nicht einfach sagen, wir machen jetzt Fire Sale, alles 50%, weil dann niemals wieder jemand für 100% bei About You einkauft. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht der Billigheim, also die Gefahren sind A, die Kunden lernen, ich kann auf den Sale warten. Das heißt, ich kaufe nichts mehr für einen Normalpreis, ich kaufe nur für Streichpreise. Die zweite Gefahr ist, dass natürlich Marken dich auch nicht mehr beliefern, wenn du letztlich das Online-Outlet auf einmal bist und überall Streichpreise dran hast. Es ist wirklich schwer, alle Stakeholder zu managen, kann ich mir vorstellen.
Und das ist nur bis August. Das wird ja jetzt noch spannender, weil der September ist ja noch nicht abgebildet und im September ist nur noch die ganze Ware jetzt auf Lager, die Leute nicht gekauft haben.
Ich meine, was man sagen muss, anscheinend waren die Zahlen so erwartet. Also die Börse hat slightly positive. Man muss sagen, die war halt insgesamt positiv, weil man mit von niedrigeren Zinsen ausgeht. Aber die Börse hat es ganz gut verdaut. Da war ich fast überrascht. Es sind jetzt keine erquickenden Zahlen, würde ich sagen. Wir sind noch nicht katastrophal. Aber das Working Capital ist weiter gestiegen. Also wie gesagt, das sind sicherlich auch die hohen Lagerbestände. Der Cashflow ist deutlich negativ. Minus 43 Millionen Free Cashflow. Minus 31 Millionen Operating Cashflow. Das ist alles besser als letztes Jahr. Letztes Jahr waren es minus 100 Millionen, muss man ganz klar sagen. Also man könnte sagen, operativ haben sie ein Drittel des Cashburns, haben sie zwei Drittel des Cashburns reduziert. Und haben nur noch 31 Millionen nach zuvor minus 100. Und das Q3 ist echt ein, schon das Q2 ist echt ein Scheißquartal auch immer. Aber das Cashpolster sinkt dadurch von im Vorjahr waren es 348 Millionen, jetzt noch 148, also 200 Millionen innerhalb von 12 Monaten verloren. Nach der Logik, jetzt muss man sagen, der Cashburn verlangsamt sich, das heißt, man hat deutlich mehr als vier Quartale noch Zeit, aber ja, muss man schauen. Wollen wir noch weiter durch die Präsentation gehen? Oder ich sage aus Zahlensicht habe ich das Wichtigste jetzt, glaube ich, erzählt. Ich gehe mal noch weiter durch.
Ich hätte eine Frage zu Slide 12, Margins. Das Einzige, was richtig negativ ist, ist ja Rest of Europe. Ich hatte in Erinnerung, dass Tarek auch irgendwas in dem Podcast über Amerika erzählt hat. Das zählt dann wahrscheinlich auch zu Rest of Europe.
Nein. Also er hat das erzählt, aber das gehört nicht dazu. Wir können auf der 11 sind noch die Customer Metrics, das haben wir erwähnt. Ne? Also Active Customers, Average Order Value und Frequency steigt ganz leicht. Das ist aber auch schon mal gut vor dem Hintergrund, sagen rezessive Stimmung, gedämpfte Konsumentenerwartungen und so weiter. Ist es ganz gut, wenn man da nicht doll auf den Sack bekommt schon mal. Das würde ich als eher positiv bewerten. Das, also und es wurde ja offenbar stark rabattiert, dass die Warenkörbe trotzdem hoch blieben. Auch das ist vorteilhaft.
Gut, hoch. Bei 55,6 Euro.
Ja, wir sind nicht gesunken. Also, so, und dann, genau, die Marge. Also, das haben wir ja gesagt, Rest of Europe ist das, was die Verluste schiebt in diesem Quartal. Was waren das, 20? Nee. Doch, 22,4 Millionen adjustiertes negatives EBITDA. Nee, ich glaube, bei Amerika ging es darum, dass es da noch keine große Fashion-Plattform gibt. Das ist, glaube ich, auch eine richtige Aussage. Ne? Also du hast so Revolve und so, aber viele Marken, die relativ große Point of Sales haben im Internet, aber es gibt noch nicht so die große Plattform wie in irgendwie Deutschland oder UK. Von daher.
Mit Blick auf die Margen und irgendwie dem Claim, dass sie eine profitable Growth Company werden wollen, müssen sie dann nicht Europa auch verkaufen und einfach sagen, wir konzentrieren uns auf Dach, da sind wir profitabel, da wachsen wir, da wird das Average Order Value auch bestimmt höher sein und die Average Order Frequency auch. Ja, und auf einmal sind alle Zahlen wesentlich besser.
Ja, also das Problem ist, dann werden sie auch halb so groß. Also beim E-Commerce-Umsatz macht Rest of Europe die Hälfte im Vergleich zu Dach oder die andere Hälfte. Dann kommen noch knapp 50 Millionen TME dazu. Aber jeweils 200 Millionen machen die. Du willst, glaube ich, nicht halb so groß sein. About You ist insgesamt schon relativ klein. Und in der Vergangenheit zumindest da kam das Wachstum natürlich auch immer aus. Also im Moment ist Dach, was Profitabilität und Stabilität beim Wachstum angeht, sind sie sehr ganz dankbar, dass sie das haben. In der Vergangenheit war Rest of Europe natürlich das, wo das hohe Wachstum herkam. Fairerweise eben mit viel Marketinggeld befeuert. Aber ja, also aus deiner Sichtweise schon richtig, ne? Klar, da sind die Verluste. Also wärst du jetzt in der ersten Klasse BWL und müsstest das Unternehmen retten, würdest du sagen, wir schneiden da, wo die Verluste am höchsten sind, und dann ist das weg. Ich glaube auch nicht, dass das Problem ist, profitabel zu werden für About You. Das Problem ist, profitabel zu werden und weiter zu wachsen, also wieder zweistellig zu wachsen. Das wird schwer, glaube ich. Und profitabel kann man immer werden, wie gesagt, wie du sagst. Du musst ja nicht mal ganz Rest of Europe wegnehmen, du musst ja nur die zwei, drei schlechtesten Länder wegschneiden, vielleicht sogar. Aber das sind bestimmt auch die, wo man am ehesten noch wachsen kann. Vielleicht ein spannendes Land in Nordics oder Polen, was relativ groß ist noch. Aber das ist auf jeden Fall der Verlusttreiber, Rest of Europe, klar. Genau. Und damit sind wir auch durch, oder? Ja. Also zu About You. So, was sagt Trello? Auch durch.
Trello sagt Feierabend, aber du, letztes About You Statement, du meintest, die Aktie hat positiv reagiert. Ich sehe jetzt heute minus 3,11%.
Hey, hat es nochmal gedreht? Ich habe einen Fehler gemacht. Jedes Mal ärgert mich, weil ich es oft mache. Ich habe U-Stock eingegeben und das Ticker-Symbol von About You ist ja nicht U, sondern U ist noch eine andere Firma, sondern die About You Holding hat einen ganz kryptischen Bloomberg-Ticker und die, Sekunde, das ist in London, minus 4%. Hast du sehr gut richtig gestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Ist auf Sicht von einem Jahr auch minus 17% Entwicklung ungefähr. Ich glaube, Zalando steht ein bisschen besser da. Ja, Zalando ist plus 9%. Hast du vollkommen recht. Also die Börse hat leicht negativ reagiert, aber jetzt auch nicht desaströs. Aber meine Aussage von war falsch, weil ich auf die falsche Aktie geguckt habe. Und das heißt, die Aktie war, du musst es aber, auch das muss man jetzt wieder vor dem Hintergrund sehen, Zalando hat heute 4% plus gemacht. Das heißt, man könnte sagen, eigentlich ist Zalando ist About You gegen den Markt vielleicht minus 8% sogar, weil Zalando eigentlich aufgrund des der Zinsen wahrscheinlich plus 4% ist. Oder weil man schon positive Umsatztendenzen sieht bei About You und das antizipiert, dass bei Zalando auch so eine Art Tal erreicht ist. Also Zahlen waren nicht groß, also aus meiner Sicht waren sie nicht großartig, aber man muss eben auch das Klima bedenken. Wenn, wie gesagt, Wetter, den Leuten wird jeden Tag erzählt, morgen, also es ist ihr letztes Hemd, was sie kaufen, so ungefähr. Von daher, mal schauen, wie es weitergeht.
Habt einen schönen Mittwoch. Wir sind Samstag wieder für euch da. Bis dann. Peace.
Weißt du, was ich in meinen ganzen Push-Notifications übrigens auch gelesen habe zwischen den ganzen entrüstenden Nachrichten? Dass die Earnings-Saison wieder begonnen hat.
Schön.
Nächste Woche Aber es fangen ja erst die Banken an, die interessieren uns nicht. Aber bald geht's wieder los mit Earnings-Content.
Ja, schön, dass du zurück bist. Ich freue mich drauf.
Finde ich auch. Obwohl, was nicht heißen soll, dass der Urlaub nicht schön war. Der hat auch ganz gut getan. Bis dahin. Peace.
Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns, produziert von Jan aus dem Off. Infos zur Vermarktung gibt's auf doppelgänger.io/sponsoring. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit einer Person, die uns noch nicht hört. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.